Schön, euch zu sehen, ihr zwei. Ihr seht ein bisschen müde aus. War ein langer Tag, habe ich das Gefühl.
Ja, ein sehr langer Tag.
Ja, angefangen heute Morgen tatsächlich mit einem gemeinsamen Frühstück um 8 Uhr. Und wir sind zurückgekommen hier so ungefähr gegen 7. Also man kann das sicherlich im Trainingslager nicht immer so timen, wie lang so ein Tag wird. Heute war sicherlich ein bisschen probieren, bisschen technischer Aufbau. Yannick war dann noch in der Runde mit den Senderchefs, um Absprachen zu tätigen. Aber es ist schon ein langer Tag. Ja, ich bin ein bisschen müde, lieber Sohn.
Aber ihr seid angekommen, ihr seid gesund und ihr strahlt trotz alledem große Euphorie aus. Und das werden wir natürlich in den nächsten Wochen versuchen hier in unserem kleinen Podcast. Es geht nicht um die dritte Liga, Yannick. Jetzt ist Eurozeit. Hast du das schon für dich auch begriffen?
Weiß ich gar nicht so. Also hier läuft so viel dritte Liga rum. Ich glaube, 8 Spieler aus dem aktuellen Kader sind oder haben immer in der dritten Liga gespielt. Dennis Undorf macht heute einen guten Eindruck. Andrich sowieso. Also ich finde, so wenig dritte Liga steckt hier gar nicht drin in der ganzen Sache. Aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ab Freitag dreht sich alles nur noch um den Henkelgott, wie man so schön sagt. Neuerdings. Der Pokal hat ja auch 2 Henkel.
Das ist richtig. Zwei Arme und 2 Beine und ein richtig gutes Hirn hat ja sonst immer derjenige, der hier unseren Podcast hostet. Die Leute zu Hause fragen sich, wo ist Tobi Schäfer? Der ist natürlich immer irgendwie bei uns, aber der ist während der Europameisterschaft in der Tat exklusiv für die ARD unterwegs und deswegen hier nicht bei unserem EM-Podcast dabei. Aber er kommt natürlich zur neuen Saison zurück und wir tragen ihn im Herzen und wir schaffen das auch so irgendwie, oder? Wir haben ja auch immer tolle Gäste dabei.
Ja, aber kann man das trotzdem, da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Also Tobi Schäfer hat sich doch festgespielt bei uns im Magenta-Team. Man kann doch auch nicht die Nationalmannschaft einfach nochmal wechseln. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn eben kurz durchs Bild huschen gesehen. Ich bin wirklich sehr, sehr traurig. Mir fehlt so eine Einführung hier, dass ich jetzt vielleicht der Rasenmäher von Herzogenaurach bin oder sowas. Also ich muss sagen, ich bin schon sehr traurig.
Ja, traurig sind wir alle. Einführungen à la Tobi Schäfer wird es nicht geben. Das kann nur einer. Aber was wir können, ist, den besten Euro-Podcast aller Zeiten zu machen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los.
Komm schon, jetzt ist der Augenblick. Der Moment, für den du lebst. Es wird nicht einfach sein. Geht nicht alles von ganz alleine.
Geil. Ich find's geil.
Jetzt hast du lang genug gewartet und dein Herz ist ruhig, schlägt ganz monoton. Die Sekunden stehen da einfach rum. Aber du vergisst alles um dich herum. Du schaltest auf Autopilot. Die Spannung steigt, alles unter Strom und deine Nerven sehen rot. Mach dir keinen Kopf, du schaffst das schon. Du atmest aus und bist vollkommen bei dir. Was habe ich jetzt gerade zitiert?
Du könntest Songwriter werden, Strassi. Ist das der Tim Bensko-Song, ja?
Das ist in der Tat die erste Strophe des Tim Bensko-Songs. Ihr habt ihn gerade gehört. Komm schon, der offizielle Magenta TV-Song zur Euro 2024. Und das hier ist er, der offizielle Podcast. 4:3, der Euro-Podcast von Magenta Sport und Magenta TV. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ein Servus nach Herzogenaurach an unsere beiden Protagonisten, an die Europameister der Herzen jetzt schon, Thomas Wagner und Yannick Bakic.
Allmächt, wie der Frank gesagt, was ist das für eine geile Begrüßung, sensationell, vielen Dank.
Ja, und als ich das gehört habe, dieses Lied, und ich habe es mir heute wirklich oft angehört, da habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich soweit. Ich war heute noch in Bonn bei der Telekom, da wurden nochmal die Mitarbeiter heiß gemacht, es wurde nochmal erklärt, was steht eigentlich alles an bei Magenta TV. Ist denn so ein Stück weit Euphorie auch bei euch bereits angekommen, trotz dieser Widrigkeiten mit Anreise und so weiter und so fort nach Herzogenaurach?
Also persönlich ist auf jeden Fall die Euphorie da, das merkt man, je näher das Turnier rückt, je näher man auch rankommt an den DFB. Ich glaube, Niklas Füllkrug hat das heute sehr gut beschrieben. Er hatte eine ähnliche Anreise wie ich gestern. Also gefühlt waren es 8 Stunden Zugfahrt mit 3 Stunden Stehen in einem Abteil mit ganz vielen Leuten. Aber trotzdem, hier vor Ort ist das schon sehr, sehr greifbar. Das hat man heute auch auf der PK gemerkt bei Niklas Füllkrug, auch bei diesem öffentlichen Training. Alle haben richtig Bock auf die ganze Nummer. Und ja, jetzt gilt es, dass man das am Freitag auch irgendwie auf dem Rasen bekommt.
Ich fand, dass dieses öffentliche Training, das war heute hier im Adi-Dassler-Stadion, das ist der Hauptsportplatz in dieser Anlage, dass es am Anfang sogar ein bisschen für meine Begriffe überraschend Zurückhaltung war von den Jugendmannschaften, von den Schulklassen. Und du hast gemerkt, bei jeder guten Aktion wurde es dann so ein bisschen mehr. Und so empfinde ich das Ganze auch jetzt. Wir sind am Montag, wir sind 4 Tage vor diesem ersten Spiel. Aber es kommt so langsam, du merkst auch das Aufkommen, also was da heute los war in der Pressekonferenz, ne? Also da laufen dann schon fast 200 Leute rum, die offiziell akkreditiert sind. Ich muss sagen, wir werden hier ganz hervorragend von Adidas und auch dem Sponsor hier, das darf man ja ruhig mal sagen, VW, die stellen hier die ganzen Autos zur Verfügung, betreut. Trotzdem habe ich mir manchmal so gesagt oder gedacht, kriegst du vielleicht als Mannschaft es noch mehr mit, wenn du jetzt in die Stadt gehst. Berlin 2006, Klinsmann hat im Grunewald in Berlin das Quartier aufgeschlagen. Das haben die Österreicher jetzt. Die Deutschen, glaube ich, sind ein bisschen anders drauf als bei den letzten 2, 3 Turnieren, aber dieses, wir vergraben uns so ein bisschen in der Provinz, das ist eigentlich seit Malente 74. Jannik und ich waren ja im Zulal in Katar vor 1,5 Jahren, da irgendwo im Wüstensand im Norden von Katar. Also das hat sich nicht geändert.
Aber man merkt schon, Thomas Wagner ist jetzt schon absolut bereit fürs Eröffnungsspiel. Wir werden uns hier in unserem schnuckeligen Podcast um die Europameisterschaft kümmern, versuchen immer so schnell es geht nach den Deutschlandspielen Spielen da zu sein, haben immer tolle Gäste, starten heute mit, das kann man glaube ich mit Fug und Recht behaupten, dem besten Fußballkommentator Deutschlands, Wolf Fuß, der wird uns gleich zugeschaltet, von wo auch immer, und mit ihm werden wir dann natürlich auch über diese Reise sprechen, aber vorher natürlich die Frage vor allen Dingen an Jannik. Ja, was Thomas Wagner da in Herzogenaurach macht, das wissen wir alle, ja, er hinterlässt überall Spuren, ob er will oder nicht, aber Jannik Bakic, was machst du da? Holst du deinen Zivildienst nach oder was ist los?
Kann man ungefähr so sagen. Ich wurde witzigerweise wirklich von meiner Schwester am Sonntag, am Abreisetag noch gefragt. Ja, Jannik, die hat nicht so viel Ahnung von Fußball, gebe ich ja ehrlicherweise zu. Aber ich wurde gefragt, so was ich denn mache und wo ich denn bin. Sie hat nur gehört, ich wäre irgendwie im Süden stationiert. Und da habe ich gesagt, ja, kann man schon so sehen. Ich hole meinen Wehrdienst nach beim Deutschen Fußballbund im Grunde genommen. Jetzt für 4 Wochen an der Seite von Veggi. Man nennt es oder man schimpft es jetzt Producer, was ich hier mache. Also ich betreue Veggi bei den Interviews. Wir fragen die Interviews an, direkt beim DFB. Bin da die Schnittstelle sozusagen. Und das hat heute schon ganz gut funktioniert beim ersten Tag. Und dann schauen wir mal, was wir denn morgen so bekommen und die Tage drauf.
Man kann vielleicht so ein bisschen sagen, wir sind so ein Team von ja 7 oder 8 Leuten, die so ein bisschen dran sind. Einmal Social Media wird natürlich ein bisschen bedient, das macht die Kollegin Ann-Sophie Kimmel. Dann haben wir natürlich Kamerateams, sie hat jemanden, der dabei ist. Wir haben unser bewährtes Team, was wir in Katar schon hatten, mit Pippo und Walle. Also das beste Kamerateam, was es gibt. Und man kann, glaube ich, so ein bisschen sagen, Pippo ist, der ist so das Gemüt, der Unterbauch der Truppe. Das Hirn des Ganzen ist Walle, das ist unser Techniker. Die Seele ist Jannik Bakic. Und ich bin vielleicht so, dass ich trage das Herz auf der Zunge, dass man das auch mal rausmacht. Und du weißt, Strassi, ich lasse mich wenig bändigen, aber wenn das einer kann, dann ist es unser gemeinsamer Freund Jannik.
Also du merkst, es ist ein bisschen so wie bei Julian Nagelsmann. Wir haben auch alle eine eigene Rolle. Wir wissen auch, was die Rolle ist und wir füllen sie hoffentlich auch aus.
Und wir werden natürlich noch über Rolle und deutsche Nationalmannschaft und die ein oder andere Personalie im Laufe unserer ersten Folge sprechen. Aber vorher, bevor dann gleich auch Wolf Fuß dazu stößt, wollen wir natürlich erfahren, das interessiert mich auch ganz persönlich, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer das interessiert, ist mir jetzt auch egal. Wie sieht denn in den nächsten Tagen, wisst ihr das schon, so ein Tag aus? Ist das total durchgetaktet? Müsst ihr da irgendwie so einem Fahrplan nachgehen? Gibt es einen Stundenplan oder ist das wirklich auf Zuruf alles?
Im besten Fall ist der Tag durchgetaktet, aber die Informationen kommen dann meist auch nur so tröpfchenweise, beziehungsweise kommen relativ spät, aber dann ist doch schon sehr, sehr klar, morgens gibt es meistens eine Trainingseinheit, die dann 15 Minuten öffentlich ist für die Medien, da gibt es dann so einen kleinen Einblick auf die Mannschaft, dann gibt es meist nachmittags rum eine PK-Runde, wo dann ein Spieler kommt. Im besten Fall gibt es dann auch noch Einzelinterviews mit den TV-Kollegen und dann gibt es ab und zu auch manchmal so ein buntes Programm eben von den Sponsoren oder man hat noch einen extra Sondertermin für ein Interview. Und dann ist ja auch schon schnell Matchday minus 1, dann wird die Mannschaft ja auch von hier aus anreisen nach München einen Tag früher, weil dann die PK im Stadion ist. Also volles Programm, aber auch immer gut durchgetaktet, aber mit den Informationen, die könnten manchmal ein bisschen früher kommen, aber ich glaube, das ist einfach so beim DFB.
Und was man nicht vergessen darf, Strassi, morgen Abend findet dann, weil jetzt in der ersten Woche, wir haben ja jetzt noch keine Sendestrecke bei Magenta, ab nächster Woche wird das natürlich dann hast du 3 Spiele, da wirst du immer mal wieder geschaltet. Wir haben ja auch die Kooperation mit RTL, auch da kann das dann sein, dass man mal geschaltet wird. Aber jetzt ist natürlich noch so ein bisschen Rantasten und morgen, vielleicht der wichtigste Termin der Woche, morgen Abend die Herzogenaurach oder Erlangen Open im Minigolf mit unserem Team und du weißt, was ich da von mir selbst verlange, das ist klar.
Ja gut, da geht es natürlich schon um den ersten Titel und wenn Thomas Wagner den nicht holt, dann ist die EM natürlich schon gelaufen, das kann man so sagen. Also ich wäre gerne mit euch dabei, das muss man sagen, Freitag geht es ja los, 19 Uhr dann bei Magenta TV. Einen Tag später starten wir schon mit dem ersten Exklusivspiel, Ungarn gegen Schweiz aus der deutschen Gruppe. 15 Uhr ist da der Anpfiff, dann darf ich das erste Mal ran und da merkt man natürlich insgesamt bei euch, beim Team sowieso, bei mir, also jetzt steigt die Anspannung und deswegen würde ich sagen, reden wir mal auch über das Sportliche. Es sind ja noch mal 2 Testspiele gelaufen. Ich sag mal so, mit durchaus unterschiedlichen Perspektiven, die man darauf dann gewinnen konnte. Veggie, nach diesen 180 Minuten, was denkst du, sind wir da gut vorbereitet für die Euro oder gibt es da noch ein paar Fragezeichen?
Also ich würde erstmal gerne Toni Kroos zitieren, der meiner Meinung nach zu Recht gesagt hat, wir sind wahrscheinlich nicht so gut, wie wir im März gemacht wurden. Wir sind aber auch nicht so schlecht, wie es vorher war. Ich finde, dass die beiden Spiele schon vor allen Dingen die erste Hälfte gegen Griechenland schleppend waren. Ich glaube auch, dass unsere Gegner in der Gruppe so ähnlich agieren werden wie diese beiden Mannschaften. Finde unser Spielerpotenzial eigentlich schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber es gibt halt ein paar neuralgische Punkte. Ich glaube, du kannst von einem Musiala und einem Wirtz und einem Mittelstädt jetzt auch nicht erwarten, dass diese jungen Spieler alleine so ein Turnier tragen. Ich denke, wenn du einen Auftaktsieg gegen die Schotten machst, dann könnte sich vieles legen. Und meiner Meinung nach gibt es nur noch 2 offene Positionen. Nein, was heißt, also es gibt eigentlich nur noch eine offene. Das ist, spielt Gündogan oder nicht. Ich glaube, vorne deutet vieles auf Havertz hin. Und ja, hinten, ich glaube nicht, dass Nagelsmann jetzt nochmal wechseln wird. Aber meiner Meinung nach, das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, hat er sich im Tor zu früh festgelegt. Wir haben im Moment ein Torhüterproblem. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mit Manuel Neuer Europameister werden können. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Man darf sagen, Hummels gehört nicht mehr in den Kader, weil er Schnelligkeitsdefizite hat. Man darf sagen, Thomas Müller kann kein ganzes Turnier mehr spielen. Sobald man es wagt als Journalist, Manuel Neuer nur abzusprechen, dass er das Niveau hatte, was er vielleicht von 2012 bis 16 hatte, ist man ja fast schon, das ist ja schon Gotteslästerung fast, etwas, was ich nicht verstehe. Und ich glaube, sie hoffen einfach alle nur, dass es gut geht.
Und jetzt, bevor wir dann weitersprechen über diese Thematik, Wolfuß ist dabei und
hallo zusammen.
Es glänzt jetzt. Die Glanzparade zu Gast hier in unserem kleinen, bescheidenen 4:3-Reich. Herzlich willkommen an, wir haben es vorhin schon konstatiert, den besten Fußballkommentator Deutschlands, Wolf Fuß. Was für eine Ehre. Wir sprechen gerade schon über das Sportliche, über Manuel Neuer und du darfst sofort rein in die Diskussion.
Manuel Neuer, ich kann das total nachvollziehen, dass er das Fass jetzt nicht mehr aufmachen will. Also wenn, dann hätte es vor ein paar Monaten passieren können. Das hätte ich verstanden, wenn es so wäre. Ich war sowieso, das ist eigentlich 50-50. Für mich konnte er sich nicht falsch entscheiden. Entsprechend für mich total nachvollziehbar, dass er jetzt nicht das ganz große Fass aufmacht, nur weil er diesen einen Fehler...
Wolfi, wenn ich dich gerade fragen darf, wir hatten das ja auch schon mal tatsächlich in der Parade diskutiert. Wir waren ja so ein bisschen anderer Meinung, was ja auch gut ist. Ich habe gesagt, total, als du eben noch nicht da warst, für mich gäbe es schon ein paar Gründe. Ich bin bei dir, jetzt wechselt man nicht mehr 4 Tage vorher. Das würde zu viel Unruhe reinbringen. Aber Manuel Neuer hat im Moment ein paar Fehler gemacht, ob Madrid, Hoffenheim, Ukraine, Griechenland. ich bin mir auch nicht sicher, er ist 38, ich finde es bewundernswert, wie er zurückgekommen ist, aber du musst halt 95 Minuten auf höchstem Niveau auch konzentrationsmäßig körperlich performen und es wird ja immer das Argument gebracht, die Stürmer des Gegners haben Angst vor Manuel Neuer. Wir waren ja selbst in Katar, da hat er bei 2-3 Toren jetzt auch nicht überragend ausgesehen. Glaubst du, dass diese Aura tatsächlich noch so da ist oder reden wir uns das auch gerne so ein bisschen ein, weil er sicherlich zu seiner besten Zeit der beste Torhüter der Welt war?
Ich glaube, dass sie schon noch da ist. Also ich glaube, dass ein Stürmer vor Manuel Neuer nochmal anders erstarrt als vor einem handelsüblichen. Wenn wir hier, sag mal, im Drittliga-Podcast sind, dann von einem handelsüblichen Drittliga-Torhüter. was allerdings, aber diese Aura, ne, hat, diese Aura hat Marc auch. Also er hat es auch. Er bringt es mit. Und die Diskussion ist, also wir reden über einen Millimeterbereich und jeder hat seine Meinung und jeder sucht nach Gründen, warum er recht hat. Und Manuel Neuer hat zuletzt ein paar Fehler gemacht. Das ist so. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Aber Marc-André ter Stegen hat auch Fehler gemacht im Verlauf dieser Saison. Und das wird dann häufig vergessen. Also es gibt den sakrosankten Torhüter, gab es auch nie. Also es hat mal eine Zeit gegeben, da war jeder Ball, den Manuel Neuer nicht gehalten hat, unhaltbar. Und da hat auch das Außerfußballerische vielleicht ein bisschen dafür gesorgt, dass man das heute ein bisschen anders sieht. Aber grundsätzlich, jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, weiß, dass er das Torwartspiel als solches auf ein anderes Level gehoben hat. Und dann kann man auf den Gedanken kommen, ihn für diese Euro noch zur Nummer 1 zu machen.
Was mir aufgefallen ist in den beiden Testspielen, Neuer war ja so ein bisschen mehr als einfach nur ein Torhüter, er war ja auch ein Stück weit verlängerter Arm. Ich glaube, man hat diese Szenen gesehen, als dann die Deutschen eine Offensivszene hatten, einen Eckball, wo er dann rausgelaufen ist zu Nagelsmann an die Linie und er nochmal spezielle Anweisungen bekommen hat. Ich glaube, das spielt auch in diesen Überlegungen eine Rolle, dass das wichtig ist, auch vor allem für Freitag.
Ja, ich ohne es jetzt zu wissen, ne, ich glaube auch, dass Julian Nagelsmann vor dieser Torhüterentscheidung Respekt hatte. Und dass es, glaube ich, das kleinere Übel ist, auch für ihn persönlich, also Übel in An- und Abführung, dass es das kleinere Übel ist, Neuer im Tor zu lassen als Nummer 1, statt im März zu sagen, ich tausche.
Was ich nicht verstehe, ist, ich habe das Gefühl, dass überall jetzt auch durch diesen frischen Wind, überall war so eine Konkurrenzsituation. Jeder musste sich jetzt neu beweisen. Jeder hat ja auch, oder viele haben ja auch Chancen bekommen, die vorher keine Chance bekommen haben. Nur auf der Torhüter-Position war das anders. Also Manuel Neuer hat ja anderthalb Jahre gar nicht gespielt, aus Verletzungsgründen. Und schon in der Zeit wurde sozusagen gesagt, das ist meine Nummer 1 für die EM. Also ich verstehe nicht, warum Marc-André ter Stegen 10 Jahre lang die Nummer 1 beim FC Barcelona meiner Meinung nach überhaupt gar keine faire Chance bekommen hat, da überhaupt auch mal einzugreifen in diesen Kampf.
Ich glaube, dass ihm in Deutschland auch einfach durch seine Zeit beim FC Barcelona in Deutschland ein Stück weit die Lobby fehlt. Weil die Leute sehen ihn nicht dauerhaft. Man sieht ihn in Ausschnitten und dann siehst du vom 8. Spieltag, siehst du 3 Minuten aus dem Vergleich mit Murcia, wo er an der Flanke vorbeisegelt, siehst aber sonst nichts vom Spiel. Also siehst halt die Glanzparade gegen Levante, die siehst du dann vielleicht mal nicht. Und dann siehst du aus dem Klassiko, siehst du dann vielleicht mal 8 Minuten, wo er dann sehr gut gehalten hat. Also will heißen, Manuel Neuer ist einfach deutlich präsenter. Dadurch, dass er Woche für Woche in München über 90 Minuten begutachtet wird von einer breiten deutschen Fußballöffentlichkeit.
Ich finde, das ist ein sehr gutes Argument, Wolfi. Letzte Frage vielleicht zu diesem Komplex noch, weil wir sind uns einig, er wird am Freitag Manuel Neuer aufstellen. Und ich habe es eben gesagt, du kannst natürlich auch mit Manuel Neuer Europameister werden, weil er immer noch ein außergewöhnlicher Keeper ist. Das ist ja gar keine Frage. Trotzdem finde ich, darf man auch mal die Frage stellen, es ist ja fast hysterisch in der Öffentlichkeit. Also wenn man sagt, es hätte sich auch Argumente gegeben, Mats Hummels mitzunehmen, weil der in der Champions League reihenweise Weltklasse-Partien abgegeben hat. Da heißt es, der hat Tempodefizite und hat vielleicht ein Problem mit der Rolle als Nummer 3, als Innenverteidiger. Ja. Bei Thomas Müller darf jeder sagen, der ist wichtig für die Chemie, aber für 90 Minuten über 7 Spiele reicht das nicht mehr. Nur wenn man es wagt zu sagen, ich finde, Marc-André André Ter Stegen hätte es verdient gehabt, weil Neuer nicht mehr der Neuer ist. Erzählen mir dann alle, wir können nicht mit Legenden umgehen. Ich meine, Casillas und Buffon wurden im Ausland auch mal kritisiert. Warum darf man nicht diese Diskussion führen? Versteht ihr das? Ich verstehe es nicht so.
Auch da war es aber irgendwann zu Ende, ne? Also ich glaube auch, dass das letzte große Turnier von Manuel Neuer sein wird. Also davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass er 26 macht er nicht mehr. Und das ist auch so ein Punkt. Man weiß es nicht. Das ist die Wahrheit. Aber das ist auch so ein Punkt. Ter Stegen wird jetzt noch zwei große Turniere bekommen. Und dann machst du dieses Fass nicht auf, weil es auch kein Fass gibt. Es ist wirklich, also woran machst du es fest? Ja, der Fehler da. Das sind außergewöhnliche Torhüter, die halt Fehler machen. Und bei Manuel Neuer ist es halt in den letzten Jahren kaum passiert, dass ihm wichtige Fehler oder Fehler in wichtigen Spielen unterlaufen sind. Das ist vielleicht so der besondere Touch, den diese Diskussion mittlerweile hat. Aber grundsätzlich, finde ich, kann er sich da fast nicht falsch entscheiden.
Ja, es ist, glaube ich, einfach die Häufigkeit jetzt in den letzten Wochen, dass es halt immer wieder irgendwie einer dieser Fehler war. Aber trotzdem muss man ja auch konstatieren, er hat ja auch gegen Griechenland und auch gegen die Ukraine gut gehalten einfach, ne? Also das kommt ja auch hinzu. Aber dann ist die Frage, ob man dann auch wirklich von Weltklasse spricht, ne? Ob man es einfach, ob es dann einfach eine halbe Weltklasse ist.
Ja, es wird halt hoffentlich Spiele im Turnier geben, wo es auf die eine Parade ankommt. Es wird hoffentlich Spiele in dem Turnier geben, wo es auf den einen Abschluss ankommt. Und das ist so die dritte, vierte Stelle hinterm Komma. Das ist ja das, wo alle drauf hinarbeiten. Und dann kannst du nachher sagen, Thomas, war die falsche Entscheidung oder war die richtige?
Wie gesagt, ich traue auch Manuel Neuer zu, mit uns Europameister zu werden, bei aller Kritik, die ich gerade geübt habe. Andere Frage, die meiner Meinung nach noch offen ist, auch an euch beide, weil ihr so ein Spiel ja auch lest. Ich sehe eigentlich nur noch eine Position, die ein bisschen offen ist. Gündogan,
10,
ich finde, ja. Der Kapitän sollte eigentlich immer spielen. Ich bin auch großer Gündogan-Fan für das, was er im Vereinsfußball seit Jahren spielt. Ich glaube nur, dass er vom Naturell her eher so ein ruhigerer Zeitgenosse ist. Und ich glaube, dass die Rückkehr von Toni Kroos, die ja auch außerhalb jeder Frage steht, weil die beiden sich schon vom Spielertyp, das sind keine ähnlichen Spielertypen, aber sie überschneiden sich ein bisschen. Ist das ein Problem für Gündogan und seht ihr ihn am Freitag in der Startaufstellung?
Ich glaube, dass er anfängt. Also ich glaube, dass Nagelsmann nichts verändert. Das ist jetzt meine ganz persönliche Einschätzung. Aber durch die Rückkehr von Toni Kroos, ja, Fakt, also durch die Rückkehr von Toni Kroos, kriegen wir so ein Real Madrid in Schwarz-Rot-Gold. Wo man die Positionen, kann man mal vergleichen, finden wir irgendwo einen Vinicius Junior, finden wir irgendwo einen Rodrigo, finden wir Rüdiger, aha, guck mal, was finden wir für Leute, um Toni Kroos herum, was ist da Andrich und Kamavinga, was ist mit den Außenverteidigern, wie bewegen sie sich? Und das sehe ich das Spiel von Gündogan, das ist so. Gündogan wäre ideal, wenn man es so hellblau anstreichen würde, die Nationalmannschaft, also inhaltlich. Weil er ein außergewöhnlicher Guardiola-Spieler ist. Ich finde nicht Barca-Spieler, weil er hat keine schlechte Saison, der hat wirklich eine gute Saison gespielt, aber 1:1 gepasst hat er zu Manchester City. Und deshalb ist er derjenige, der am meisten improvisieren muss, was seine Position betrifft. Und da habe ich den Eindruck, aber dass diese Entscheidung, was den Kapitän betrifft, die stand ja schon, bevor Toni Kroos zurückgekehrt ist. Da glaube ich, dass sich der Bundestrainer anders entscheiden würde, weil es zu der Situation kommen kann, dass du deinen Kapitän auf die Bank setzt.
Also ich tue mich da auch ganz schwer mit dieser Thematik, weil, ja, Gündogan, ihr habt es gesagt, das ist, glaube ich, ein richtig guter Typ. Er ist auch ein guter Kapitän, wie ich finde. Wir waren ja letzte Woche auch in Herzogenaurach für Magenta TV, da konnten wir mit ihm sprechen und der ist total angenehm und man sieht auch, dass er in der Mannschaft total respektiert wird und ankommt und das, was er sagt, hat Hand und Fuß. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, er passt da so nicht rein. Das, was er kann, das ist dann nicht irgendwie gefordert. Und das hat man auch in den Testspielen gesehen. Das läuft alles so ein bisschen an ihm vorbei. Er will ja unbedingt, er versucht's ja wirklich. Er ist ja auch nicht schlecht, aber es läuft irgendwie so ein bisschen an ihm vorbei. Und außerdem kann ich mir vorstellen, ist im Laufe des Turniers doch so ein Füllkrug vorne wichtiger und Havertz dann einen dahinter auf der Gündogan-Position. Und dann haben wir den Salat
oder Sané,
sozusagen.
Ne? Oder Sané,
genau.
Ne?
Ja. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das ein Thema wird im Laufe des Turniers, dass der Kapitän rausrotiert.
Ich hätte mir auch total gewünscht, also ich habe das Spiel gegen Griechenland vor allem gesehen und hatte mir so im Vorfeld so Gedanken gemacht und dachte mir so, wäre schon geil, wenn Gündogan mal so eine wichtige Aktion hätte, vielleicht ein Tor schießt, eine geile Vorlage gibt, um einfach auch so ein bisschen Selbstvertrauen zu bekommen, beziehungsweise auch so den Leuten, den Fans zu zeigen, so, ey, ich bin wirklich wichtig für die Mannschaft, auch auf dieser Position. Und mir ist dann aufgefallen, dass er vor allem in der Rückwärtsbewegung dann irgendwie seine Aktion hatte. Also wenn Deutschland dann mal nach hinten verteidigen musste, hat er den Sprint nach hinten gemacht. Das sind ja auch Sachen, die total wichtig sind. Also man merkt, das sind gerade aktuell die Aktionen, durch die er reinkommen muss ins Spiel. Und das ist ja eigentlich schade für so einen Spieler wie Gündogan. Ich glaube aber auch, falls er mal rausgenommen werden sollte, ist er einer, der sich dann auch ohne Murren auf die Bank setzt, obwohl er Kapitän ist, vom Standing her. Aber ich glaube, dass er da jetzt kein Fass aufmachen würde.
Also man sieht schon, die ein oder andere Baustelle trotzdem, Wolf, wenn wir das mal insgesamt sehen, also von der Qualität des Kaders, glaube ich, da braucht man jetzt nicht viele Fragezeichen zu setzen. Was ist drin für die deutsche Nationalmannschaft und wie siehst du jetzt so nach den zwei Testspielen vor allen Dingen den Weg in Richtung Eröffnungsspiel?
Es hängt alles am Eröffnungsspiel. Das war vor den tollen Länderspielen im März so, das war nach dem überschaubaren Länderspiel gegen die Ukraine so. Ich habe an dem Sieg gegen Griechenland eher einen grünen Haken als ein rotes Fragezeichen. Es hängt alles davon ab, gewinnst du dieses Eröffnungsspiel. Wenn du dieses Eröffnungsspiel gewinnst, kann es für die deutsche Mannschaft sehr weit gehen. Ich hatte das Privileg, 2006 schon mit dabei zu sein, habe den Lahm-Moment miterlebt. Es war eine Explosion im ganzen Land. Und das ist etwas, das kriegst du durch keine Taktik und das kriegst du nicht durch den richtigen oder falschen Torhüter oder die richtige oder falsche Besetzung auf der 10. Das kriegst du nur durch Euphorie. Und das Feuer, ne, das muss Deutschland, finde ich, anzünden am Freitag. Und dann glaube ich, dass es mindestens bis ins Viertelfinale geht. Und dann kommen wir in den Bereich, wo wir vorhin drüber geredet haben, wo dann einfach ganz kleine Dinge entscheidend sind. Ob die richtigen Codes auf Zetteln stehen beim Elfmeterschießen, ob, keine Ahnung. Also da geht es dann halt auch um Spielglück und um Nerven und um so allerhand mehr. Aber ob wir ins Viertelfinale kommen oder nicht, hängt in extremem Maße, glaube ich, vom Eröffnungsspiel.
Ich finde das absolut richtig, was Wolfi sagt. Ich durfte ja 2006, wir haben ja beide damals für einen befreundeten Sender gearbeitet. Ich habe gerade nach dem Wort gesucht. Ich habe damals auch all die K.O.-Spiele gesehen von Deutschland und wir reden heute immer vom Sommermärchen, wie toll das war. Wenn du dir das Spiel, ich habe es damals gesehen gegen Argentinien im Elfmeterschießen in Berlin nochmal anschaust, dann musst du sagen, dass du bis zum Ausgleich eigentlich überhaupt gar keine Torchance hattest und deshalb bin ich bei Wolfi. Wenn du mal in dieser K.O.-Runde drin bist und das Land und die Euphorie dich tragen, ich glaube, dann ist auch der Respekt der Gegner vor der Turniermannschaft Deutschland wieder da. Der ist nämlich im Moment weg. Ja. Das muss man leider nach drei schlechten Turnieren auch konstatieren. Ja. Und ich denke schon, dass wir aus dieser Gruppe rauskommen. Ich glaube auch, dass wir die Gruppe gewinnen. Und wenn du zum Beispiel Zweiter wirst, dann kann es dir ja direkt schon passieren, dass du gegen Italien, Spanien oder Kroatien kommst. Ne? Das wissen wir alle. Aber je länger das Turnier dauert und je länger wir noch dabei sind, das ist natürlich einerseits eine Binse, aber auf der anderen Seite ist es wirklich so, glaube ich, dass das Land in einem kollektiven Rausch liegt, wenn wir erstmal im Viertelfinale sind. Und ich sage, ich zitiere Jürgen Klinsmann, ein Turnier, in dem du unter die letzten vier kommst, ist auf jeden Fall ein Erfolg. Und ich gehe vom Halbfinale aus.
Ja, finde ich auch. Wir dürfen halt bei allem nicht vergessen, die letzten drei Turniere waren Schrott. Die waren einfach Schrott. Also ja, die letzte Euro war ein bisschen Pech, ne? Wenn Müller den macht. Ihr erinnert euch alle an die Szene. Sprechen wir über was anderes. Katar war unsäglich in allen Bereichen. 2018 war es genauso. Also da kommen wir her. Also deshalb bin ich ganz weit weg, hier von einem Halbfinale oder von einem Finale zu sprechen. Es sind alle, oder von einem Titel sogar, es sind alle gut beraten, finde ich, mit maximaler Demut an die Aufgabe ranzugehen. Und ich habe das Gefühl, dass sie das auch tun und sich ihrer Rolle bewusst sind. Und dann müssen die einfach Spiel für Spiel abarbeiten. Und anders wird es nicht funktionieren. Und wir dürfen keinen überhöhen unnötig und wir dürfen keinen unterschätzen. Die Schotten, ne? Da redet überhaupt kein Mensch drüber. Das ist ein schottischer Feiertag am Freitag. Wer McGinn gesehen hat, das ist ja viral gegangen, wie der Schublattler tanzt mit der ganzen Gruppe in Garmisch. Das sind ja die Szenen, die mir sehr gut gefallen bei so großen Turnieren. Es kommen 20.000 Schotten hier hin, die ihr Once in a Lifetime erleben, die das Eröffnungsspiel bestreiten dürfen. Die werden sich zerreißen. Das wird brutal. Und gegen die Ungarn haben wir die letzten Spiele immer Probleme gehabt. Immer. Und die sind nicht schlechter geworden, sondern sie sind besser geworden. Und sie wissen, wie und wo sie den Deutschen wehtun können, weil sie es getan haben in den letzten Jahren. Und dann kommt die Schweiz im letzten Gruppenspiel. Deshalb, Schritt für Schritt haken. Wir kommen alle noch aus der Zeit, wirklich Turniermannschaft, du guckst auf die Gruppe und sagst, okay, oberer Baum, Halbfinale Frankreich. Alles klar.
Ich habe jetzt sehr viel Lucien Favre bei Wolfsfuß gehört. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Schritt für Schritt, ja. Spiel für Spiel.
Nein, ich finde das ja gut. Je näher dieses Eröffnungsspiel kommt, umso mehr werden wir Europameister. Ich nehme das schon wahr. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Grundstimmung in diesem Land immer noch kritisch ist. Es war ja auch in Gladbach am Samstag, oder war es am Samstag oder am Freitag, war es ja zwischenzeitlich ruhig. Es war einfach still.
Ja, ich glaube, weil die Fans auch erwarten, dass wir jetzt auf einmal, weil wir gegen Frankreich gewonnen haben, gegen Holland gewonnen haben, jetzt fahren wir natürlich wieder über alle drüber mit 3-4-0. Und sobald dann der erste Gegenwind kommt, und das ist auch so ein bisschen, was ich am Freitag befürchte oder wo ich hoffe, dass die Fans da anders reagieren, wenn wir merken, ey, wir führen hier nicht nach 20 Minuten, das wird ein hartes Brett. Das wird es 100%. Und dann darf man auch auf den Rängen nicht nervös sein. Und dann darf es auch nicht so passieren, dass die Schotten auf einmal da ein Heimspiel haben irgendwie in München. Ne?
Also das kann passieren, dass es solche Phasen gibt, wo du nur die Schotten hörst, wenn nach 10 Minuten nichts vorfällt und alle sich angucken und sagen, was ist denn hier? Warum fühlen wir denn nicht schon 3-0?
Wolfi, ich war in Amsterdam vor 2 Monaten und habe sie gesehen. Wenn du das Endergebnis siehst, 4-0 für die Niederlande, da denkst du, was ist denn da los? Und die Schotten haben die eine Stunde an die Wand gespielt. Bin ich vollkommen bei dir. Das Problem ist, sie haben damals schon die Kiste nicht getroffen und seitdem sind noch 2 oder 3 Stürmer auch noch verletzungsbedingt ausgefallen.
Schenkland. Ja. Schenkland, sage ich dir.
Genau. Ja, der ist ja
Langholz auf Schenkland.
Ja, und sie haben natürlich mit Robertson und McTominay haben sie 2 Spieler absoluter internationaler Klasse.
Ja, McGinn, Aston Villa auch. Ne?
Genau, also McGinn, schon absolut, bin ich vollkommen bei dir. Trotzdem denke ich, dass dieses Stimmungsvolle, das kann dich ja auch als deutsche Mannschaft beflügeln, wenn du merkst, wie die Schotten dieses Ding da abreißen.
Ja.
Und da sie vorne keine Angst und Schrecken im Moment verbreiten, gehe ich trotzdem, wenn du mich jetzt fragen würdest zum Tipp, ich sage 2 oder 3-1 für Deutschland. All das, was du gesagt hast, wird dadurch natürlich nicht geringer. Wir haben vor zwei Jahren auch gedacht, die Japaner im Auftaktspiel, ja komm, die schlagen wir und dann duellieren wir uns mit Spanien um Platz 1.
Hey, die Mexikaner, ne?
Ja.
Die Mexikaner sind 2018 vom Cousinentreffen gekommen.
Genau.
Zu uns, direkt von der Pimmelparty sind die und haben uns.
Genau, aus dem Whirlpool.
Ja.
Genau so.
Das erinnert ja an Dänemark. Aber ja, man sieht schon, wir könnten uns hier dumm und dusselig quatschen. Es muss endlich losgelegt werden. Also es muss endlich gespielt werden. Freitag muss kommen und vielleicht müssen wir da auch ein bisschen drüber sprechen. Wir sind ja hier alle sehr wenig emotionale Menschen. Aber jetzt lass uns mal ein bisschen emotional werden. Wenn wir denken, Heim-Europameisterschaft. Ja, Wolf, du hast ja schon eine ganze Menge erlebt auch in deiner Karriere. Das hast du hier in Büchern zusammengefasst. Hier zum Beispiel diese verrückten 90 Minuten. Ja. Geister. Wagnerball, ja. Und damit Thomas mal, ja. Wagner nicht eifersüchtig wird, er hat natürlich auch ein Buch geschrieben, ja.
Thomas Wagner, das wissen die wenigsten, hat eine Autogrammkarte, die ist einem Bierdeckel nach.
Er hat einen Bierdeckel.
Ja, er freut sich über
aber Wolf,
Beliebtheit, ja.
Du hörst nicht den 4:3-Podcast, das wird ungefähr jede Folge erwähnt.
Ah, also gut, okay.
Nee, aber worauf ich hinaus wollte, ist, wenn du nach der EM dann so ein vielleicht noch ein drittes Buch schreibst, was wäre so dein Titelwunsch?
Also ich glaube, also ich war jetzt 2006 schon dabei, ne? Und habe eben 2006 auch gearbeitet, aber ich war eben auch Tourist. Und es ist jetzt das erste Turnier und vielleicht das einzige Turnier, das ich in meinem Beruf im eigenen Land erlebe, von Eröffnungsspiel bis Finale, toi, toi, toi. Also das ist, glaube ich, von der Wertigkeit höchstmöglich. Ich will das jetzt nicht größer machen, als es ist, aber ein großes Turnier im eigenen Land übertragen zu dürfen, ist fantastisch.
Und dann hast du, glaube ich, auch noch, wenn ich es richtig sehe, am 23. Juni Geburtstag.
So ist es. So ist es.
In Frankfurt feierst du den.
Nee, Deutschland-Schweiz.
Es ist ja. Deutschland-Schweiz. Ja. Schweiz. Dann bist du in Nürtingen aufgewachsen. Machst du eigentlich auch eins in Stuttgart?
In Stuttgart machen wir Deutschland-Ungarn, glaube ich. Und ist in Stuttgart auch das Achtelfinale?
Nee, Berlin oder Dortmund, wenn wir Erster oder Zweiter sind.
Okay.
Ja. Aber also, Wolfi, wichtige Frage, gehen wir denn nach dem Frankfurt-Spiel noch ein bisschen Gassi oder ein bisschen ums Häuschen?
Ja, so sehr viel können wir nicht ums Häuschen gehen, weil ich am nächsten Tag schon wieder weiter muss.
Ah, okay. Also so einen ganz kleinen, einen halben nehmen wir.
Klitzeklein.
Okay, schön.
Wo ich das gerade höre, ich glaube, das interessiert die Leute zu Hause auch, gibt es so einen Abend, an den du dich immer gerne erinnerst, wenn du an Wolf Fuß denkst?
100%. Also Wolf Fuß und ich, das ist natürlich jetzt FSK 18, sind ja angelernt worden von Jan Stecker. Der hat uns damals im Stüberl, im P1, hat er uns so in
die sozialisiert.
Sozialisiert, genau so ist es. Und das Schöne mit Wolfi war eigentlich immer, wenn man, wir haben immer darauf hingefiebert, dass man sich dann während eines Turniers irgendwo, oh da, ja, da in Frankfurt oder da, oh ja, wenn wir da sind, da nehmen wir uns schön ein. Wir waren ja auch unlängst in Köln mal wieder weg. Es ist Wahnsinn, also wie hat ein großer deutscher Kommentator zitiert? Wenn Wagner kommt, gehen die Türen auf und wenn Fuß kommt, knien sie nieder. So war es dann ungefähr. Ne? Wir hatten auch in Katar selbst, da haben wir noch eine Bar aufgemacht und
natürlich.
Da wurde Wolfi wurde erkannt, dann Mr. Big. Mr. Big is charming. Also da gab es schon den ein oder anderen netten Abend.
Du warst Mr. Handsome.
Mr. Handsome, genau sowas.
Wolf, wenn du dir ein Ding wünschen könntest, was Thomas Wagner hat, was wäre das?
was ich mir von Thomas Wagner wünschen würde. Dieses unglaubliche Wissensspektrum. Das ist ein lebendes Lexikon. Ich muss immer nochmal nachgucken oder zumindest muss ich mich einmal rückversichern, ob ich das richtig im Kopf habe, dass das Halbfinale 21 wirklich so ausgegangen ist. Thomas Wagner könnte, glaube ich, die Fehlschützen aus Katar noch benennen. Nicht nur aus Katar, sondern er könnte, also aus dem WM-Finale, der könnte auch alle Fehlschützen des Turniers 34 benennen. Und das ist etwas, was er, ich würde sagen, allen Kollegen voraus hat. Weil dieses lexikale Gedächtnis, ne, hat, also ich kann mich an keinen erinnern, einer, der so gelungt hat in seinem Leben, ne, aber es ist über so ein Gedächtnis verfügt, das finde ich außergewöhnlich. Keine Erinnerungslücken. Manchmal weiß er nicht, was gestern Abend war. Das habe ich schon erlebt.
Wolfi, vielen lieben
Dank.
Aber
das würde auch zu weit führen. Ich erinnere mich vor allen Dingen an einen Abend, da waren wir zusammen in Liverpool als Bruce Grobbelaar, der auch schon recht gesellig war. Es war, weiß ich, Viertel vor, vielleicht war es auch schon Viertel nach. Als Bruce Grobbelaar einen Fan angezündet hat mit seiner Zigarre und mit Scotch gelöscht hat.
Genau, der Typ hat gebrannt und Grobbelaar hat ihn mit Scotch gelöscht. Wahnsinn.
unfassbar. Und der Typ hat sich so gefreut, weil es ihm einfach 30, 40 ungestörte Sekunden mit seinem Idol Bruce Grobbelaar gebracht hat. Er musste dafür Schmerzen ertragen, wahrscheinlich bleibende Schäden. Aber diese 40 Sekunden, die hat er für die Ewigkeit.
Wenn Deutschland genauso brennt wie er, dann werden wir Europameister, ne?
Ja.
Geil. Ich muss sagen, toll. Ich will jetzt nur ein kleines Kompliment zurückgeben. Das habe ich tatsächlich bei Wolfi immer bewundert. Wir kennen uns ja schon ganz lange und irgendwann haben wir das auch schon mal in der Glanzparade erzählt, dass wir tatsächlich sogar für 3 oder 4 Monate zusammen gewohnt haben. Das hat auch fantastisch funktioniert damals. Und Wolfi hatte ja von Anfang an diese unfassbare Stimme. Das ist ja ein Prä, wenn man so eine Stimme hat. Und er wurde dann noch irgendwann, natürlich haben alle gesagt, mit der Stimme musst du im Fernsehen arbeiten. Aber was mir echt imponiert ist, wenn jemand, der jetzt vielleicht, Wolfi hat ja gut Tennis gespielt, aber jetzt gar nicht so, also du hast sicherlich immer gekickt, aber trotzdem, wenn du dann dich so reinfuchst in deinen Job, dass du auch taktisch Sachen mittlerweile erkennst, wo ich dann selbst unten sitze und denke, boah, das ist aber jetzt echt geil, wie schnell der das erkannt hat mit dieser Umstellung. Also da ziehe ich meinen Hut davor. Das ist eben nicht nur angeboren eine Wahnsinnsstimme, sondern das ist auch enormer Fleiß. Und wer schon mal Wolfs Beipackzettel gesehen hat, die der dabei hat oben am Kommentatorenplatz, da steht eine Menge drauf. Also davor auf jeden Fall Chapeau.
Janik, möchtest du auch noch was loswerden?
Diese ganze Lobhudelei. Wie hat Lothar Matthäus, wie hat Lothar am Freitag gesagt, das ist ihm alles viel zu lieb. Das ist ja gefühlt bei uns auch schon so. Es wird langsam Zeit, dass es losgeht.
Ne, wir sind in Katar Hand in Hand gegangen. Wir gehen jetzt durch Deutschland Hand in Hand. Das hat hervorragend funktioniert.
Ja, Wolf, dann zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Lobhudelei in Richtung Janik Bakic. Du hast ihn ja in Katar erlebt.
Ja, das ist, ich muss mir hier meine Beipackzettel selbst schreiben und Janik hat die für Thomas Wagner geschrieben.
Das stimmt.
Wo hatte das Wissen her? Herrlich. Also um die Klammer zu kriegen, wo hatte das Wissen her? Von Janik.
Jetzt ist das endlich mal offiziell. Ja. Wolf, wir wünschen dir ganz viel Spaß bei dieser Europameisterschaft. Ganz viel Spaß
ich am
Freitag
allen.
Beim Eröffnungsspiel. Genau, bei Magenta TV, bei RTL. Welcher Sender eigentlich demnächst? Hast du noch einen Wunschsender?
Ey, jetzt habe ich alles erreicht. Jetzt habe ich sie alle durch.
Alles klar. Schönen Abend dir. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Mach's gut. Wir sehen uns am Freitag.
Tschüss.
Bis Freitag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Ja, wunderbar. Wolf Fuß, was für ein toller Gast. Was für schöne Anekdoten. Also wenn das die Atmo ist, dann auch während des Turniers, dann wird das, glaube ich, wenn das richtig schöne 4 Wochen, habe ich das Gefühl.
Ja, das darf man ja wirklich auch mal so sagen. Ich finde ja, das Schöne an unserem Job ist, dass du einerseits Leute hast. Ich bin ja mit Wolf Fuß, mit Roland Evers, mit Michael Leopold. Wir sind ja damals alle beim DSF fußballerisch sozialisiert worden, Mitte der 90er. Wie viele davon heute noch auch wirklich in guten Positionen unterwegs sind. Das ist immer schön, wenn man dann diese alten Weggefährten trifft. Und es ist schön, dass ich dank euch, dank Tobi, dank Yannick und dank Strassi auch noch so ein bisschen jung bleiben darf. Ich kriege das zwar technisch nicht immer alles hin, aber jetzt muss man auch mal Yannick ganz klar loben, das, was Wolfi gerade gesagt hat. Es ist ja Hashtag Dossier. Ich bekomme von Yannick zu jedem Thema ein Themenpapier zusammengeschrieben und es ist einfach Wahnsinn, wo der das alles herholt und der ist so geduldig und ich bin ja manchmal etwas ungeduldig. Also ich kann mir keinen besseren Partner hier vorstellen. Das muss ich auch mal ganz klar loslassen.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Das lernen wir als Kommentatoren. Man muss die Dinge auch einfach mal stehen lassen. Ja, und das machen wir in dem Fall. Und ihr hattet einen ganz langen Tag. Wir werden uns noch öfter hören. Immer auf jeden Fall versuchen wir es so schnell wie möglich nach den Deutschlandspielen. Alle 51 Spiele gibt es nur bei Magenta TV. 5 davon exklusiv. Das erste ist dann am Samstag aus Köln, Ungarn gegen Schweiz. Aber natürlich fokussieren wir uns total auf den Auftakt der EM Deutschland gegen Schottland. Die Nervosität, sie steigt, aber wir haben gehört, Vorfreude ist auch dabei. Und ich glaube einfach, mit allen Kolleginnen und Kollegen, und wir werden ja auch viele noch hier einladen in unseren Podcast, das wird eine grandiose Zeit. Jetzt müssen die Fußballer nur noch mitmachen.
19 Uhr geht's los, ne? Am Freitag.
Ja.
19 Uhr geht's los mit allem, was Rang und Namen hat, mit allen Expertinnen und Experten, mit unserem Teamchef, wenn man so will, Johannes B. Kerner. Was kann da noch schiefgehen? Ab wann seid ihr eigentlich im Stadion?
Unser Zeitplan ist so, dass wir am Donnerstag, man nennt es Matchday minus 1, das ist die Zeitrechnung im Grunde genommen bei so einem Turnier, werden wir dann mit der Mannschaft zusammen Richtung München fahren. Da wird es dann am Abend noch eine Pressekonferenz geben mit Julian Nagelsmann und einem Spieler, den man jetzt noch nicht kennt, beziehungsweise wo wir es noch nicht wissen. Da wird es noch ein, zwei Interviews geben an dem Tag und dann, da bin ich mal gespannt, wann wir am Freitag dann im Stadion aufschlagen.
Ich kann das damals noch aus der Erfahrung sagen und das war mit Wolfi und Yannick, ja, es war ja auch so, wir waren ja, glaube ich, in Katar vorm Anpfiff 4,5 bis 5 Stunden vorher da und das war leider bei der Weltmeisterschaft 2006 auch. Ihr müsst euch ja vorstellen, Strassi, du wirst das ja dann auch erleben im Stadion. Es gibt ja unfassbare Sicherheitsvorkehrungen und alles. Du musst früh genug da sein, die Proben dann und alles. Also ich denke mal, wenn um 21 Uhr Anpfiff ist und um 19 Uhr Sendebeginn, dann gehe ich davon aus, dass Yannick und ich zwischen 16 und 16.30 Uhr im Stadion sein müssen.
Das ist aber knapp für die technische Probe dann, glaube ich. Also ich finde es ja gut.
Aber vielleicht, wann hattet ihr gesagt, könnte Deutschland eigentlich auch irgendwann in Köln noch spielen? Ist das möglich? Ich weiß das gar nicht. Achtelfinale wäre auch möglich, ne?
Wenn wir Gruppendritter werden, dann wäre es möglich.
Ja, und dann würdet ihr auch in Köln sein. Und ich habe gehört, das habe ich heute gehört von der Doro von Magenta TV, dass Köln das einzige Stadion ist, wo es dann auch ein anderes Bier gibt als Bitburger. Köln darf nämlich Kölsch servieren. Und ich würde sagen, dafür kann man doch mal Dritter werden, oder?
Sehr stark. Also ich nehme mit, Köln wird auf jeden Fall der steinigste Weg, weil wir dann schon Dritter geworden sind und dann, weißt du ja schon, die Gruppe war schwierig. Dortmund ist der Weg Platz 1 und Berlin wäre der Weg Platz 2. Aber gerne Köln, weil dann geht's in die Heimat.
Lasst uns doch darauf einigen, liebe Freunde, dass wir in unserer nächsten Ausgabe dann nach dem ersten Deutschlandspiel auch mal ein bisschen darüber reden, wer könnte denn noch gefährlich werden, was haben wir vielleicht für Geheimfavoriten. Ich interessiere mich auch total für Georgien und Albanien, die dabei sind. Was sind das für Teams? Was machen unsere Gruppengegner Ungarn und Schweiz? Das werden wir alles abfragen bei Thomas Wagner, unserem wandelnden Lexikon. Und jetzt schicke ich euch erstmal in die Nacht, oder? Wollen wir uns darauf einigen?
Sehr schön. Strassi, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem ersten Spiel am Samstag. Und wir machen morgen ganz entspannt.
Genieß es, lieber Strassi. Ich habe die Schweiz mal in Köln gesehen, 2006. Sie haben gegen die Ukrainer jeden Elfmeter verballert im Achtelfinale. Also sieh mal zu, dass die ein bisschen besser treffen am Samstag gegen die Ungarn.
Das hoffe ich doch. Alles zu sehen dann live und exklusiv bei Magenta TV. Das war die erste Ausgabe von 4:3, der Euro-Podcast von Magenta Sport und Magenta TV mit Wolf Fuß. Und ich würde sagen, da können wir uns schon so eine gute 2 plus geben, oder?
Also Yannick tut sich ja immer so schwer. Ich kann ganz klar sagen, das war für mich der beste 4:3 Euro-Podcast für Magenta Sport und Magenta TV bislang in der Geschichte.
Besser kann man einen Schlusssatz nicht formulieren. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Spiele bei Magenta TV und wir hören uns wieder nach dem ersten Deutschlandspiel. Habe die Ehre.
Tschüss. Kommt jetzt nochmal Tim Bensko mit dem Song?
Jetzt einfach nochmal Tim Bensko, bitte.
Komm schon, jetzt ist der Augenblick. Der Moment, für den du lebst. Es wird nicht einfach sein. Es geht nicht alles von ganz alleine. Komm schon.